Kunstradio. Radiokunst.
Guten Abend beim Kunstradio, das sich heute bis Mitternacht ausdehnt. Denn ich kann Sie heute zu einem ganz besonderen Ereignis begrüßen. Und zwar zu der Uraufführung einer ORF-Produktion, zu der sich die Hauptabteilungen Literatur und Feature, zu der das Kunstradio zählt, und die Hauptabteilung Musik zusammengeschlossen haben. Denn wie so oft in dieser Sendung präsentieren wir Ihnen eine Arbeit, die in einem interdisziplinären Zwischenbereich anzusiedeln ist, diesmal zwischen Musik und Literatur. Autor des Stückes, das er selbst übrigens eine Klangmaschine nennt, ist der Ihnen als Präsentator vieler Musiksendungen bekannte Otto Busatti. Der Titel seines Werkes lautet »Freud deutet Träume«. Das Produktions- und Sendedatum ist also kein zufälliges. Busattis Freud'sche Klangmaschine kann als akustische Ergänzung zu den Ausstellungen und dem Symposium der Wiener Festwochen zum 50. Todestag von Sigmund Freud verstanden werden. Wie der Titel des Stückes »Freud deutet Träume« schon andeutet, ist Otto Busatti von Freuds Traumdeutung ausgegangen, einem der Schlüsselwerke unseres Jahrhunderts. Hier eine kleine Einführung des Autors, Komponisten und Regisseurs Otto Busatti zu seinem neuesten Werk.
Das Stück nennt sich eine Höhen- wie Tiefenanalytische Klangmaschine. Wie legt man so etwas an? Ich bin zunächst einmal der Meinung, dass man Komponieren heute überhaupt nur mehr mit ganz neuem Instrumentarium kann, und das ist im ORF im neuen Digitalstudio vorhanden. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass gerade diese vielen, vielen Einzelaspekte, die in dieser Traumdeutung von Freud vorkommen, danach schreien, auch in ihren vielen Einzelaspekten des Empfindens und des Klingens aufbereitet zu werden. Wissen Sie, ich habe 35 Teile herausgenommen. Jeder hat seinen eigenen Charakter, sie gehen ineinander über, von der hohen Poetik bis zum Slapstick. Und das Ganze spielt sich so ab, dass überall in jedem Teil und in jedem einander übergehen ein eigener Schall, ein eigener Klang, ein eigener Musikbereich ist, dargestellt von 4 Personen, die permanent ihre Rollen wechseln, dargestellt aber auch mittels eines zusätzlichen Klaviers, das die ganze Zeit mitspielt. Man stelle sich etwa vor den Stummfilm von früher, wo vorne ein Klavier war, welches die Handlung musikalisch vorangetrieben hat, in Frage gestellt hat oder geradezu persifliert hat. Das wird sich auch noch darin abspielen. Ja, und dann ergibt sich natürlich die Frage, wie soll man das Ganze hören? Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Wenn Sie Kopfhörer haben, dann benutzen Sie die Kopfhörer, weil dann haben Sie vielleicht das engste, das dichteste Erlebnis. Sonst wäre es schön, wenn Sie Stereophon empfangen, wenn Sie sich ganz zwischen die beiden Lautsprecher setzen, sich mittragen lassen, mit hineinträumen und da vielleicht ab und zu ein Klang, ein dramatisches Erlebnis haben, welches, wie ich hoffe, auch neu ist.
Über 1,5 Stunden, genau 94 Minuten und 30 Sekunden lang, sollten Sie sich Zeit nehmen für die Uraufführung von »Freud deutet Träume«, einer sinnlich, brutal, höhen- wie tiefenanalytischen Klangmaschine von Otto Busatti.
Thank you.
freudiges Deuten.
Traumdeuten Freuds.
In freier Assoziation.
Aber bei vollem Bewusstsein.
Unzensuriert.
Aber bei vollem Bewusstsein.
Freudiges Träumen.
Nicht mehr zurückgeschickt.
Zurückgeschickt.
Deutet Freud Träume?
Vereinnahmend.
Freudiges Träumen.
Nicht mehr zurückgeschickt. Vereinnahmend.
Vereinnahmend.
Freudiges Träumen.
Unzensuriert.
Und deuten.
Aber bei vollem Bewusstsein.
Freudiges Träumen und deuten.
Aber ein williges sich selbst aussetzen. Jenen Qualen.
Jenen Qualen.
Jenen Qualen.
Die sich unvermeidlich einstellen.
Unvermeidlich.
Mit der Kindheit.
Unvermeidlich einstellen.
Ein williges sich selbst aussetzen jenen Qualen
der Kindheit.
Der Sprachlosigkeit.
Der Geburt.
Dem Trauma.
Die sich unvermeidlich einstellen.
Dem Trauma.
Der Kindheit.
Vor der Geburt.
Der Geburt.
Der Sprachlosigkeit.
Zwänge.
Der Kindheit.
Ein
dem Trauma.
Anderes.
Und all jenem davor.
Dechiffrierung.
Vor der Geburt.
Ein
der Geburt.
Tauchen.
Zwänge.
Wasser.
Ein anderes.
Offenlegung.
Dechiffrierung.
Ein anderes.
Eintauchen.
Im Kleid scheinbaren
Wasser.
Irrsinns.
Zwänge.
Angst.
Offenlegung.
Mythologie.
Im Kleid scheinbaren Angst. Irrsinns.
Mythologie.
Angst.
Rache. Im Kleid scheinbaren Irrsinns.
Weitet
Mythologie.
Schlaf.
Wie eine Falltür.
Angst.
Weitet sich wie eine Falltür.
Und durch die gähnende Schlaf. Öffnung.
Die Sprache weitet sich wie eine Falltür.
Und durch die gähnende Öffnung.
Wir
und durch die gähnende Öffnung.
Befreiung.
Lustprinzip.
Und jenseits
Lustprinzip.
Des Lustprinzips.
Gier. Jenseits des Lustprinzips.
Verschlingung.
Gier.
Verbrechen. Verschlingung.
Strafe.
Verbrechen.
Verschlingung.
Strafe.
Urszene.
Urhorde.
Ödipus.
Strafe.
Tod.
Verschlingung. Verbrechen. Strafe.
Traum. Deutung.
Ödipus. Tod.
Urhorde.
Freudiges Träumen.
Kritiklos.
Freudiges Träumen.
Assoziativ.
Jenseits Welt.
Unbewusst.
Kritiklos.
Höchste Lust.
Höchste Lust.
Assoziativ.
Vermischt mit den Tagesrissen.
Jenseits Welt.
Jenseits Welt.
Unbewusst.
Den gemeinen Strafen.
Und Lasten.
Lust. Und Bedrängungen.
Und Lasten.
Vermischt mit den Tagesrissen.
Vermischt mit heranrollenden Wellen aus dem Hirn.
Und aus dem Unterleib?
Vermischt mit heranrollenden Wellen aus dem Hirn.
Ödipus.
Mit Unterleib.
Geburt.
Reiz.
Reiz.
Fliegen.
Ödipus. Befriedigung.
Zwang.
Sexualität.
Angst.
Fliegen.
Verzicht.
Verzicht
und alles
und
ohne
alles
Angst
alles ohne
Zensur. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt.
Träume sind Schäume.
Und auf den folgenden Klängen werde ich den Nachweis erbringen, dass es eine psychologische Technik gibt, welche gestattet, Träume zu deuten oder zum Erklingen zu bringen. Und dass bei Anwendung dieses Verfahrens jeder Traum sich als ein sinnvolles psychisches Gebilde herausstellt, welches an angebbarer Stelle in das seelische Treiben des Wachens einzureihen ist.
Eine sinnlich brutal höhen wie tiefenanalytische Klangmaschine.
Enthüllte sich dem Dr. Sigmund Freud das Geheimnis des Traumes.
Zunächst ein Irma. Ach, Irma.
Es war im Wienerwald. Das Haus hieß Bellevue.
und war umgeben von Flieder und Goldregen, Akazien, Jasmin und Heckenrosen.
Eine große Halle, viele Gäste, die wir empfangen. Unter ihnen Irma, die ich sofort beiseite nehme, um gleichsam ihren Brief noch zu beantworten, ihr Vorwürfe zu machen, dass sie die Lösung noch nicht akzeptiert. Ich sage ihr,
wenn du noch Schmerzen hast, so ist es wirklich nur deine Schuld.
Wenn du wüsstest, was für Schmerzen ich jetzt habe. In Hals, Magen und Leib. Es schnürt mich zusammen.
Ich erschrecke. Sie sieht gedunsen aus. Ich nehme sie zum Fenster und schaue ihr in den Hals. Dabei zeigt sie etwas sträuben wie Frauen, die ein künstliches Gebiss tragen.
Irma, die Patientin, die Freundin, die plötzliche Traumgestalt. Und das persönliche Interesse des Arztes steigt und steigt, während seine Autorität geringer wird. Er nimmt sie zum Fenster.
Der Mund geht auf und ich finde rechts einen großen grauen Fleck.
Der Schönheit wohnt wie dem reifen Apfel der Wurm eine Zahnprothese inne.
Und anderwärts sehe ich an merkwürdigen krausen Gebilden, die offenbar den Nasenmuskeln nachgebildet sind, ausgedehnte Schorfe.
Aber die Behandlung des in seinem Schönheitsideal so enttäuschenden Juan setzt jetzt erst richtig ein.
Bei einer jugendlichen Witwe und wenige Tage vor dem Geburtstagsfest seiner Frau.
Ich rufe schnell einen bekannten Arzt hinzu. Und mein Freund Otto steht jetzt auch neben Irma. Und Freund Leopold perkutiert sie über dem Leibchen.
Es ist eine Dämpfung, links unten. Eine infiltrierte Hautpartie an der linken Schulter.
Was ich trotz des Kleides spüre.
Ist kein Zweifel. Es ist eine Infektion. Und das Gift wird sich ausscheiden.
Schon wieder nichts als Zensuren. Kleider, Unlustgefühle, Wunschverweigerung und zugleich ein kollektives Untersuchen einer Frau durch vier Männer.
Aber wir wissen, woher die Infektion Irmas rührt.
Otto hat mir unlängst, als ich mich wieder unwohl fühlte, eine Injektion gegeben. Mit einem Propylpräparat? Propylen? Propionsäure? Trimethylamin? Man soll solche Injektionen nicht so leichtfertig...
Wahrscheinlich war die Spritze nicht rein!
Trimethylamin ist ein Produkt des Sexualstoffwechsels. Und die Propylen stehen hoch aufgerichtet vor dem Eingang zum Allerheiligsten.
Trimethylamin ist aber nicht nur ein Umfang dieses übermächtigen Moments der Sexualität, sondern auch eine Anspielung auf eine Person, an deren Zustimmung ich mich mit Befriedigung erinnere, wenn ich mich mit meinen Ansichten verlassen fühle.
Eine Anspielung auf die Gattin? Die Gouvernante? Die Mutter? Wunscherfüllungen mit allen und zur gleichen Zeit?
Er befindet sich in einem tiefen Schacht, in dem ein Fenster ist, wie in einem Eisenbahntunnel. Durch dieses sieht er zunächst leere Landschaft und dann komponiert er ein Bild hinein, welches sofort die Leere ausfüllt. Das Bild stellt einen Acker dar, der von einem Instrument tief aufgewühlt wird. Und die schöne Luft, die Idee der gründlichen Arbeit, die dabei ist, die blass-schwarzen Schollen machen einen schönen Eindruck.
Wiederholungen, tausende Male im Endeffekt.
Welch Unsinn der Wiedergeburten! Die traumhaften Wiederholungen der Massen an Urszenen.
Ein bürgerliches Trauerspiel, mehr nicht. Ein Selbstbespiegeln komplex beladener bürgerlicher Neurotiker mit gewaltigem Humanismusanspruch, aber selbst voll mit Inzestträumen.
Einer großen Anzahl von Träumen, die häufig angsterfüllt sind und oft das Passieren von engen Räumen oder den Aufenthalt im Wasser zum Inhalt haben, liegen Fantasien über das Verweilen im Mutterleibe und der Geburtsakt zugrunde. Sie enthalten sowohl die Aufklärung über die sonderbare Angst, so vieler Menschen lebendig begraben zu werden, als auch die tiefste unbewusste Begründung des Glaubens an ein Fortleben nach dem Tode, das nur die Projektion in die Zukunft dieses unheimlichen Lebens vor der Geburt darstellt.
Der Geburtsakt ist übrigens das erste Angsterlebnis und somit Quelle und Vorbild des gruseligen Angsteffektes.
Beaufsichtigte einen Knaben, während er ins Wasser wartete. Dies tat er so weit, bis das Wasser seinen Körper bedeckte, so, dass ich nur noch den Kopf sehen konnte, wie er auf der Oberfläche auf- und nieder tanzte.
Wie in einer Umkehrung von Mythologie entsteigt der Mensch dem Wasser, in dem er versinkt. Auf- und niedertauchend bewegt er sich im schwangeren Leib, übergehend in die Träumerei an ein Frühjahr, an Geborgenheiten in der Fruchtblase, an die Kinderstube, wo man geführt wurde, umschmeichelt, gekleidet, gewaschen.
Unterirdischer Kanal direkt ins Wasser. Ich hebe eine Klappe im Fußboden auf und sogleich erscheint ein in einen bräunlichen Pelz gekleidetes Geschöpf, das beinahe einem Seehund gleicht. Dieses Wesen entpuppt sich als mein jüngerer Bruder, zu dem ich immer ein mütterliches Verhältnis habe.
Wir kommen schön langsam aus dem Geburtstrauma oder Traum, es sei wie es sei, in die recht unmittelbar damit befassten Körperregionen hinein.
Drang.
Harn.
Harn.
Drang.
Stuhl.
Stuhl, Bettnissen.
Harn, Pollution.
Entleerung.
Pollution.
Pollution.
Wasser ist Urin.
Stuhl.
Ist Sperma?
Pollution.
Ist Geburtsflüssigkeit?
Entleerung. Wasser ist Urin.
Nässe?
Ist Sperma.
Ist Begehren?
Ist Geburtsflüssigkeit.
Wasser ist Urin.
Nässe ist Begehren.
Ist Koitus?
ist Coitus.
Ist Gravidität.
Messe ist Begehren, ist Coitus.
Entleerung.
Ist Gravidität.
Regen.
Regen.
Ist Geburtsflüssigkeit.
Regen.
Regen. Regen. Regen. Regen. Regen.
Messe ist
Regen.
Regen ist Gravidität.
Schwimmen ist Urinfülle.
Regen
ist Aufenthalt des Fötus.
Regen.
Regnen ist Befrucht.
Regen
ist Reisen.
Schwimmen ist Urinfülle.
Ins Verkehren
ist Aufenthalt des Fötus.
Schwimmen ist Urin.
Regen ist Befruchten, ist Reisen, ist Verkehren.
Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale und die, sich verschleiernd, überfließt in eine zweite Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritte wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht.
Irgendwo sind wir schon also mittendrin in der Traumarbeit, im Kombinieren von bewusst strikt abgelehnten Impulsen. Wir bewegen uns auf die Symbole zu, die ja wieder nichts anderes sind als streng zensurierte Verschüttungen. Affekte machen sich von Unterdrückungen los. Wasser und Flut heben uns hinweg. Blumen, Gegenstände, Tiere, Zähne, Zimmer, Treppen, Fäkalien, Ödipus tanzen mit seiner Mutter. Absurd! Abstraktion! Pause! Bevor die ganze Mühe reinbricht! Pause! Bevor das stets wieder wälzende Drama wiederum anhebt! Pause! Bevor jeder schüchterne, kleine, stammelnde Mensch als Sohn des Laios, König von Theben und der Jokaste, der bräutlichen Mutter, sein eigenes Sphinx-Orakel erfüllt! Erfüllen muss! Halt!
Pause! Meinetwegen! Folgt mir aber ein Zwischenspiel! Und alles auch ganz träumerisch zum An- und Eingrünen!
Thank you.
befinde mich in der Oper. Man gibt eine Wagner-Vorstellung, die bis 7:45 Uhr morgens gedauert hat.
Ziemlich lang, das Ganze.
Im Parkett und Parterre stehen Tische, an denen gespeist und getrunken wird. Mein eben von der Hochzeitsreise heimgekehrter Vetter sitzt an einem solchen Tische mit seiner jungen Frau. Neben ihnen ein Aristokrat.
Heimliche und offene Liebe beherrschen sie.
Von diesem, dem Aristokraten, heißt es, die junge Frau habe sich ihn von der Hochzeitsreise mitgebracht.
Von der Hochzeitsreise?
Natürlich, von der Hochzeitsreise.
Mitgebracht, ganz offen. Etwa wie man einen Hut von der Hochzeitsreise mitbringt.
Hut ist Sexualsymbol.
Und was für eines?
Inmitten des Parketts befindet sich ein hoher Turm, der oben eine Plattform trägt, die von einem eisernen Gitter umgeben ist.
Zuerst Hut, jetzt auch noch Turm.
Mit Plattform und mit Gitter. Ein Narrenturm. Hoch aufgerichtet.
Dort oben ist der Dirigent mit den Zügen eines weltbekannten Mannes. Er läuft beständig hinter seinem Gitter herum, schwitzt furchtbar und leitet von diesem Posten aus das unten um die Basis des Turmes angeordnete Orchester.
Er hat Sympathie für den Musiker. Große Sympathie.
Aber der Turm ist doch bloß ein Mischgebilde. Aufgerichtete Größe und Gefangenschaft sind eins.
Er schwitzt und läuft und gestikuliert.
Ich sitze jetzt mit meiner Freundin in einer Loge.
Es ist kalt, wir frieren.
Meine jüngere Schwester will mir aus dem Parkett ein großes Stück Kohle hinaufreichen.
Ich wusste ja nicht, dass es so lange dauern würde. Und die Kälte wird wohl ganz erbärmlich werden.
Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als wie heimliche Liebe, von der niemand was weiß.
Beide Frauen waren nämlich sitzen geblieben. Die Aussicht auf Heirat ist gering. Die Kälte des Wartens kontrastiert zur offenen Liebschaft im Parkett, zum verschütteten Wunsch nach Hochzeit. Ja, nach einer Dreierbeziehung. Heureka!
Immer diese männlichen Assoziationen. Bringen denn wirklich alle aufsteigenden Blasen aus unserem Unterbewussten sexuelles Material hervor? Erotische Wünsche, oft bisexuell und nur grob bedürfnisbefriedigend.
Welch Theorie? Meine Theorie. Welch herrliche Erkenntnis über alles bisher Dagewesene hinausschießend.
Aber das ist doch alles nur männlich gedacht. Männerfantasien im Kleid unangreifbarer Männerwissenschaft.
Meine Theorie. Ich werde weltberühmt. Ich werde reich.
Und wir verlieren dabei, wie immer. Wir sind weiterhin nur das Objekt eurer verschütteten Projektionen.
Ich hab's gefunden. Heureka, noch in hunderten Jahren wird die Welt nicht an mir vorbeikommen.
Wir werden erdrückt. Männergewalt herrscht, wie immer. Brutalität. Frauen als Gebrauchsgegenstand. Als Zweck, als Opfer. Vergewaltigung in neuer Form. Vergewaltigung durch die männererotischen Fantasien unserer eigenen Analysen.
Ich bin am Ziel. Am Ziel. Habe die Öffnung ins brodelnde Nirvana des Unterbewussten gefunden, aufgeschlossen, aufgebrochen und bin flugs im Zentrum gelandet.
Zwischen zwei stattlichen Palästen steht etwas zurücktretend ein kleines Häuschen, dessen Türen geschlossen sind. Meine Frau führt mich das Stück der Straße bis zu dem Häuschen hin, drückt die Tür ein. Und dann schlüpfe ich rasch und leicht in das Innere eines schräg aufsteigenden Hofes.
Zwei Paläste als stattliche Hinterbacken. Ein Häuschen dazwischen, verschlossen.
Sie führt ihn, das Stück, bis zu ihrem Häuschen hin. Sie drückt die Tür ein.
Und er schlüpft rasch und leicht
und schräg und aufwärts.
Wir sind so weit.
Vater.
Mutter. Kind.
Eltern Laios.
Jokaste. Sphinx.
Hamlet. Inzest.
Verliebtheit. Mord.
Deckerinnerung. Kastrationsangst.
Lustobjekt. Blendung.
Begehr. Sinnlichkeit.
Suizid. Oedipus.
Ich bin am Ziel. Am Ziel. Habe die Öffnung ins brodelnde Nirvana des Unterbewussten gefunden, aufgeschlossen, aufgebrochen und bin flugs im Zentrum gelandet.
Da du dich nächtens nun näherst, bleib, verdeckter Schatten, noch tiefer als alles, wo zu berichten es gilt und zu leiden. Laios war der König, er war voll Verheißung, mit Macht versehen wie keiner und immer auch auserwählt zum tiefsten Entsetzen. Denn es kam ihm ein Sohn und endlich ausgerissen sogar dem Fleische Jokastens seiner so jungen Frau. Doch ein Gott verfluchte jenen. Eben das Kind wird töten sein Leben, wie er es selbst ihm geschenkt. Laios stellte sich hart seinem Fluch. Weg wandte er von der Mutter den Sohn und tief durchbohrte die Zehen des Kindes, nähte sie dreifach dicht und verknotete alles mit Kraft. So ward das Kind entsetzt, dem Hunger gegeben, auch den Vögeln zum Fraß, den Tieren zur Labung, weil den Propheten zum Spott, so vergesst Oedipus. Gerettet vom Mitleid des Dieners, gewachsen, gekrüppelten Fußes im Aufbruch der Jugend, doch begleitet, geführt von der Rede der Sphinx. Ein Hohlweg, der Schranke zu Theben, Laios, der Ältere, wehrt Oedipus und der Krüppel der Fessel erschlägt seinen Vater. Unwissend, gleich seinem Wissen über das Opfer, zieht nun der Mörder in die Geburtsstadt, dort befreit er den Ort von den Rätseln des Tieres. Oedipus herrscht in den Gassen des engen Theben als heller Tyrannos und als Gemahl Jokastens, Weiland noch Witwe, jetzt wieder Mutter. Oedipus humpelt vom Bett zum Altar, zum Gericht, zum Thronsaal, zur Polis, aufrecht. Sein Name kennt keinen Makel. Oedipus pflanzt im Lager gleich viel wie den Acker, weitet den Frieden in seinem Kreis, rätselfrei, als nach 10 Jahren die Pest das Land überfällt. Vorerst wird es kaum merkbar, so scheint es dem Fluss des Schreckens entsprechend, dass er zum Zentrum der Fragen, der Klagen geworden. War es der Seher? Schlecht er gewandet und fahl im Duft des zerrütteten Körpers, der so blind wie schuldig der König Märchen verlautet? Märchen, Geschichten, Sagen noch jüngste? Ist Theresias der Feind, der Erste, der Störer der Ruhe, nur Neider wie jeder Krüppel im Licht? Reihen trotz narbiger Füße bespringt ihn von hinten der König mit Fäusten den Greis niederschlagend und noch am Boden bespuckend. Doch wie erniedrigt hinwegkriecht jener, der als Prophet gekommen, eilt noch im selben gewirbelten Staub ein Bote geschäftig herbei, dann wohl ein Diener, dann zwei. Mancher Alte beweist sein Gedächtnis. Hilfe beschwört der Vertraute. Oedipus jauchzt. Nie und nirgends ist Wahrheit als dort, wo sein Wort wie verpfändet, als im Herrschertum, als bei Jokaste, als vor den Göttern. Tanzend regt sich der König, die Pest nicht bedenkend, nicht schonend sich selbst und alle Mirakel. Frei von Zwang, von Gedanken, von Flüchen, von Gier seiner Jugend, vom Erbe davor, von Mord, Mutterwärme, von Blutschuld. Tänzelnd umfängt er Jokaste, die Finger unter den Kleidern der Frau, der Mund überquellend mit Wein. Als der greise Knecht von einsten in Silben bestottert, was er vor Vögeln gerettet, vor Tieren, was noch er getan, um die Stricke zu schneiden, wie er die Narben gepflegt und wo er den Knaben verbarg, erzog, entließ, sich selbst und der Welt und Theben und Laionem zum Heil und zum Fluch, am stärksten für Oedipus selbst. Unter dem Bogen zum Eingang in das Gemach, wo ein Bett schon zweifach den Königen lager, stehen noch während der Worte des Dieners Hand in Hand mit hell aufgerissenen Augen beide Mädchen, gezeugt vom Sohn mit der Mutter, gleich einem Bild der Frucht der Verheißung, während der Stille und Würgen im Hals aller Lauschenden langsam galliger Speichel in ihnen hochsteigt, um vor Oedip zu erbrechen. Während der Knecht sich krümmt und während von hinten der Schwager Kreon ganz langsam sich nähert, der in Gedanken bereits sich schon in Purpur und Gold als reinlicher König betrachtet, während der Nachfolger scharrt und während schwarz tropft die Pest. Gekrümmten Leibes wie zuvor noch bei keiner Geburt humpelt Jokaste zuerst zum Schrein ihres Schmuckes, sucht und löst dann die Spange über der Brust. Bilder ziehen vorbei an Oedipus drittem Gesicht, als er fast schon bedächtig mit Fingern über die Narben der Zehen in seinem Erkennen streicht. Sieht er Laios, den Vater, den späteren Feind, den ersten Gerichteten von seiner Hand? Die Warzen der säugenden Mutter, die dann ein Reiz dem Geliebten? Weiß er, dass aus seinen Hoden das Gleiche entstand, was die Hoden verbargen, einst zur Geburt des Verfluchten, dem die Pest das Symbol? Fühlt er den Drang nach der Strafe oder will er bloß handeln, verbergen, dass alles bislang Gehandelte nichtig und wertlos? Selbst den Bericht der Magd, so einfach, aber zugleich so bedeutend, welcher erzählend, weinend betrauert den Freitod Jokastens, nimmt er kaum auf. In den Schleier der tauben Ohren, ihm klingend und brausend, wo vergangene Schuld wie Musik sich bewegt. War es sein letztes Geschick, dass er dort, wo Jokaste die Kleider entfallen, auch schon die Spange ertappt, weit geöffnet? Dass sich die Nadel als Linderung im Leid rasch erwies mit stechender Gnade und ward gefügig in beide Augen zu winden. Schmerzlos vorerst, dann das Blut floss. Blut der Geburt, des Mordes, der Liebe, Betten befleckend und immer derselben Mutter entströmend.
Embryo ist er und Greis. Und beiden haftet das Dunkel an, beide entsprangen der Tiefe, unentrinnbar. Also tastet sich weg, anhand nur zweier beschwesterter Töchter, zukunftslos, aber Tyrann Oedipus.